Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir sind
Johanna,
Güs und Misha.
Ja, wir haben hier zwei neue Stimmen da. Wir sind nämlich wieder in Salderatzen, ein wunderschöner Hof im Wendland, und haben wir die letzten 4 Tage haben unsere Köpfe geraucht, weil wir konzipiert haben, uns neue Dinge überlegt haben, ganz viel rumgesponnen, und das haben wir halt eben auch mit Güs und Misha gemacht.
Güs kennt ihr schon.
Ja, stimmt. Mhm. Von der Obon-Folge, und Misha ist Cellist im Orchester im Treppenhaus. Und
mega schön, dass ihr dabei seid.
Ja, richtig, richtig gut.
Hallo.
Die letzte Folge ist schon richtig lange her für unsere Köpfe, für euch nicht, für euch ist es 1 Monat her. Aber ich weiß noch, in der letzten Folge haben wir gesagt, also habe ich gesagt, so viel Spaß im Regen, weil die haben wir im Sommer aufgenommen, und wenn man sie dann hört, ist dann Herbst. Und als ich sie dann auch hochgeladen habe und nochmal durchgehört habe, habe ich gemerkt, so, Mist, ja, es regnet wirklich. Und ja, jetzt ist halt voll Herbst.
Aber wir haben seitdem richtig, richtig viel erlebt, und darüber sprechen wir heute ein bisschen.
Und wir haben noch 2 weitere Gäste. Im 2. Teil der Sendung kommt nämlich das Duo Afar. Ein super, super spannendes Duo. Die machen, der eine ist DJ, die andere ist Sängerin, und die machen elektronische Musik, aber halt eben auch mit, wie sie selber sagen, mit organischen Elementen. Das ist richtig schön, bin sehr, sehr gespannt, was die zu ihrer Musik sagen.
Und das ist auch so ein bisschen das Tolle an diesem Ort, dass hier so viele Leute hinkommen, um irgendwie künstlerisch zu arbeiten, Alben aufzunehmen. Also es ist auch irgendwie ganz toll, dass der Hof hier so viel Wert drauf legt und irgendwie Bock hat, so Raum zu sein für kreative Energie. Sehr cool. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen mit Eva vom Hof.
Verlinke ich in den Shownotes. Ist noch gar nicht so lange her. Aber ja, perfekt, perfekt zum Arbeiten. Ich gucke hier gerade auf diesen wunderschönen, auf den Hof mit so einer blauen Tür. Es blüht noch eine Rose. Pflastersteine, ein Garten.
Es gibt noch der Therapiehund für die Pausen. Es tut uns sehr gut.
Ja.
Ja, wir brauchen so einen Orchesterhund eigentlich.
Nee, du brauchst einfach einen Hund, und ja, den bringst du dann immer mit.
Ich will ja, dass meine Freundin einen Hund hat.
Hä?
Ja, weil, also dann ist das schon auch mein Hund, aber ich bin.
Dann musst du dich nicht kümmern.
Ich würde mich ja auch kümmern, aber ich bin halt so oft weg, weißt du? Deswegen, deswegen kann ich mich dann nicht die ganze Zeit darum kümmern. Und sie könnte das schon, weil sie hat ein sehr viel geregelteres Leben als ich, weil sie ist ja nicht Musikerin. Von daher sage ich ihr eigentlich immer, dass sie sich einen Hund zulegen soll, aber so richtig drauf anspringen tut sie nicht.
Vielleicht kann man auch erwähnen, dass wir hier im Herbst sind und es ist auch eine ganz tolle Jahreszeit, hier zu sein, denn wir waren Pilze sammeln im Wald.
Oh ja, wow, das war richtig geil.
Misha hat die größten Steinpilze gefunden, die ich je gesehen habe.
Und du hast die ganze Zeit Krause Glucken?
Krause Glucken, ja, mein Lieblingspilz, Krause Glucken. Und eigentlich findet man nur eine Krause Glucke, und wenn man Glück hat, ist jetzt nicht so, so häufiger Pilz. Und wenn man eine findet, ist die meistens auch sehr groß, und dann reicht das auch. Aber ja, beim Schluss habe ich noch 2 Stück stehen gelassen, und wir haben davor haben wir 3 mitgenommen. Weil es einfach zu viel war. Und jetzt haben wir hier, Salderatzen haben die Köpfe geraucht, aber die Bäuche wurden auch gut gefüllt. Also wir haben extrem gut gegessen.
Janik, zum Großteil mit Pilzen.
Oh ja, also Janik hat uns bekocht.
Jeden Tag gab es Pilze. Ja. Es gab wirklich keinen Tag, an keinem Tag keine Pilze. Boah, was war denn, es war so viel los in letzter Zeit. Ne? Wir waren auf Norderney, wir haben mit Kult eine Tour gemacht. Das Güster ist gerade letztes Wochenende in der Kummerlandschen Galerie in Hannover gespielt, oder?
Ja, wir hatten letztes Wochenende, sind wir noch frisch davon, unser zweites Treppenhaus-Wochenende, und wir waren da unterwegs mit dem Bläserquintett vom Orchester, also Oboe, Flöte, Klarinette, Fagott und Horn, und wir haben in der Kummerlandschen Galerie gespielt, war super schön. Ein sehr volles Konzert um 18 Uhr und dann ein intimeres Konzert um 21 Uhr. War nicht so voll, aber irgendwie dadurch war die Stimmung echt super intim, und man hatte das Gefühl, dass, ja, ich fand es so, wir haben das gleiche Programm gespielt, aber die 2 Konzerte waren durch die Menge an Leute, die da waren, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, durch die Uhrzeit ganz andere Stimmungen. War sehr schön. Und am Sonntagvormittag waren wir auch mit Yannick bei Community Music. Es Hat auch richtig Spaß gemacht.
Ja, das ist richtig witzig. Also wir haben das ja schon mal gemacht. So, wir hatten ja auch Matt sogar schon mal im Podcast zu Gast. Könnt ihr auch noch nachhören. Und ja, Community Music finde ich echt immer toller, weil man so aus seiner Komfortzone rauskommt. Also selbst, also ich als Musiker, der ne, Musik macht, professionell. Ich verzettel mich hier gerade, ne? Ihr guckt mich so an, was labert der denn da? Ich glaube, es haben alle verstanden. Aber da bei Community Music ist es halt so wahnsinnig offen. Man geht hin und man weiß überhaupt nicht, was passieren wird, weil das alles aus dem Publikum kommt und man schreibt dann gemeinsam einen Song und dann performt man den zusammen. Oder man jammt einfach nur und das Ganze so angeleitet von Matt, aber auch nur so ein bisschen, der lässt so viel laufen und es kommt dann wirklich alles aus der Gruppe raus und das ist einfach, das macht halt mega Bock.
Man ist auch überrascht, oder, was da für Instrumente so auftauchen können. Was war denn dein Lieblingsinstrument?
Es war so geil. Jedes Mal bei Community Music, wir haben es jetzt halt zweimal gemacht, aber bei beiden Malen waren, also das, was auch Matt total geflasht hat, waren so weirde Instrumente dabei. Beim ersten Mal Community Music war irgendwie so eine Elektro-Cello-Gamben-Ding mit 12 Saiten, also ein Instrument, was ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und dieses Mal halt auch kam da jemand, wie hast du es gesagt, Güs?
Eine riesige Bank.
Ja, kam jemand mit einer
Bank mit Streicheln.
Das war ein gigantisch großer Koffer, also mindestens 2 Meter lang, riesig, und da drin war genau eine Bank mit so Saiten, ein Monochord.
Wow.
Ja, wer kennt es nicht? Also ich hab das noch nie in meinem Leben gehört, und das Monochord hat mir Manfred, der das mitgebracht hat, liebe Grüße, falls du das jetzt hörst. Manfred meinte, dass das geht auf Pythagoras zurück, und das Monochord hat 12 Saiten, die alle auf denselben Ton gestimmt sind.
Geil.
Ja, und es klingt so krass, es ist halt so, weiß ich nicht, so.
Zupft man das?
Ja, du zupfst die und die machen dann halt so und du kannst dann halt so, wie heißt das, so dadurch, dass du halt diese 12 Saiten hintereinander zupfen kannst, kannst du halt, obwohl du zupfst, halt einen langen Ton machen. Und aber wie das dann nachschwingt mit den Obertönen, das ist einfach nur, das ist wild. Absolut wild. Und das originale Monochord hatte halt eben diese 12 Saiten, alle gleich gestimmt. Das ist dann auch, also etwas beschränkt in der Auswahl an Dingen, die man dann spielen kann, weil man kann halt nur einen Ton spielen, den dafür 12 Mal. Und deswegen hat Manfreds Monochord hat auf der Rückseite dann noch mehr Saiten, die dann halt unterschiedlich gestimmt sind.
So, also man kann nicht greifen oder so, man kann nicht die Töne...
Nee, es gibt kein Griffbrett, es gibt keine Möglichkeit, das zu greifen.
Einfach nur so ein Kasten, in dem zu Saiten gespannt sind.
Ja, ganz lang, geil. Ganz groß und steht dann so, ist viereckig auch, es ist richtig wild. Ja, und deswegen ist Matt auch davon überzeugt, dass alle in Hannover irgendwie so ein bisschen verrückt sind, weil halt jedes Mal so auch so eine krasse Gruppendynamik bei unseren Leuten sind, weil es einfach so sehr musikalisch wirklich ziemlich gut. Alle waren richtig, richtig fit. Das war, also, ja, war total anspruchsvoll. Also, man konnte trotzdem auch mitmachen, aber irgendwie war da so viel Knowledge im Raum. Das fand ich wirklich krass. Und das ist, glaube ich, sonst bei so den Community-Workshops, die er macht.
Er kommt vom Konzerthaus in Dortmund.
Ja, und da ist das dann oft nicht so. Er meint so, danach macht er irgendwie eine bei einer Tagung vom Deutschen Roten Kreuz, wo dann 800 Leute sind, und da sind wahrscheinlich von diesen 800 Leuten, das sind dann wahrscheinlich alle oder die Mehrheit, die halt kein Monochord zu Hause hat. Ja, das war extrem witzig. Und eine Sache müssen wir noch unbedingt erzählen. Es ist nämlich passiert, wir haben den Schokobrunnen gekriegt.
Oh, ja, stimmt. Ja. Und zwar im Konzerthaus Dortmund.
Bester Ort.
Genau. Ja, wir waren bei unserer Kulttour, also wir haben das Format Kult gespielt, unter anderem im Konzerthaus Dortmund. Und wir haben einen Tech Rider, über den haben wir uns, glaube ich, hier schon unterhalten. Ne?
Hospitality Rider, meinst du?
Ach, ja, genau. Und in dem steht eigentlich wirklich zum Scherz ganz unten so ein Schokobrunnen drin, in einer bestimmten Marke, Ausführung mit einer bestimmten Schokolade, Fairtrade, weiß nicht wie viel Prozent Kakaoanteil. Und das steht aber nur da drin, damit wir also wissen, ob der Veranstalter, die Veranstalterin den gelesen hat. Weil natürlich kommt dann so, ja, das klappt schon mit den Brötchen und was da und Obst, was da steht, was wir vielleicht brauchen. Aber also dieser Schokobrunnen geht, also was wollt ihr denn da? So, und jetzt haben wir ihn aber bekommen.
Eine Riesensauerei.
Ja, das stimmt.
Ja, ich habe mich so schlecht gefühlt, weil also es ging nicht anders, der war auf so einem Tisch.
Doch, das geht anders, weil da standen nämlich Teller nebendran, die hat nur einfach niemand benutzt.
Ja, okay, gut. Also wir haben diesen Tisch so ein bisschen etwas mit Schokolade vollgekleckert.
Nicht nur den Tisch. Zum Glück habe ich die Schokobohnen nicht in Konzertkleidung entdeckt. Ich habe mich direkt schmutzig gemacht.
Ich glaube, auf meinen Schuhen sind auch noch Spuren zu finden für diesen Schokobohnen.
Aber man muss sagen, das hat schon sehr schöne Stimmung gebracht.
Ja, und es war einfach lustig, man muss so ein bisschen die Geschichte dazu sagen, die haben natürlich auch gecheckt, dass das ein Scherz war und fanden das aber selber dann einfach so witzig, dass die sich halt total verausgabt haben, um diesen Schokobrunnen aufzutreiben und jetzt ist der halt einfach, jetzt gehörte dem Konzerthaus Dortmund und in unseren Köpfen waren schon so die Bilder, wer jetzt alles in nächster Zeit dann diesen Schokobrunnen bekommen wird und davon also jetzt profitiert, dass wir uns den da reingeschrieben haben. Das ist schon sehr lustig.
Ja, da steht dann bald in der Dortmunder Zeitung so, Anne-Sophie Mutter sagt Konzert ab, weil riesen Schokoladenfleck auf Designerkleid.
Ja, man muss auch sagen, das Team dort war wirklich wahnsinnig herzlich auch. Also wir haben uns da, glaube ich, alle sehr gut aufgehoben gefühlt. So, wir waren ja auch 2 Tage da. Wir haben ja an einem Abend Kult gespielt, aber auch an dem nächsten Tag noch kleinere Konzerte im Rahmen der Museumsnacht in Dortmund und haben sehr viele Stunden in diesem Gebäude verbracht. Und es war wirklich, fand ich, richtig schön, die Menschen von dort kennenzulernen und auch zu merken, wie sehr die das gefreut hat, was wir da irgendwie gemacht haben.
Ja, das war so ein richtiges Miteinander. Und dieser Schokobrunnen war schon auch schlau, weil das war so ein richtiger Opener für alle Gespräche mit allen Leuten, mit der Produktionsleitung, aber auch mit den Technikern. Und das war dann halt gleich ein Thema, worüber man sich unterhalten konnte. Und die streiten sich, haben sich ja intern darum gestritten, wer nach dem Konzert diesen Schokobrunnen ins Büro bekommt und sowas. Also es ist einfach richtig toll, richtig, richtig toll gewesen.
Ja, und die Konzerte waren auch mega schön. Also der Saal klingt so, so, so toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Auch das Publikum bei Kult ist halt super interaktiv, dass das Publikum auch ganz viel irgendwie erlebt und mitmacht und wir mit denen kommunizieren und sowas. Und das ist einfach total schön gewesen mit denen. Und auch an den Tag danach, die kleinen Konzerte, die waren immer so voll und irgendwie so eine tolle Stimmung da. Richtig schön.
Ja, ich fand, die Interaktion haben eigentlich wirklich an allen Orten total toll funktioniert. Ne? Wir waren ja auch noch in Bielefeld und in Hamburg mit Kult.
In der Elfi.
Genau, und es war richtig, richtig schön.
Aber ich fand das tatsächlich mit Kult geil, weil wir bekommen so viele Input und Interaktionen mit vom Publikum und mit dem Publikum. Und ich fand das richtig spannend zu beobachten und zu spüren, wie unterschiedlich waren die Publikum in jedem Ort. Und das war für mich so einen geilen Teil und diese Kulttour.
Wir waren auch alle richtig kaputt danach, ne? Also es war auch richtig, es ist richtig anstrengend, dieses Format, dieses Konzert für uns, weil wir irgendwie ja so viel auch in Interaktion treten mit dem Publikum und es ist schon auch irgendwie ein langes Programm und selbst in der Pause laufen wir mit kleinen Tellern und Pralinchen durchs Publikum und treten in Kontakt. Das ist total toll und ich glaube,
ja, damit geht's ja schon los, ne? Also bei Kult spielen wir als so Hauptwerk Scheherazade von Rimsky-Korsakow mit großem Orchester, also für uns großes Orchester, natürlich trotzdem ein kleines Kammerorchester mit, wie viel waren wir so, 25 oder so? 25, 30? Genau, spielen vor allem Scheherazade, aber es gibt auch noch weitere kleinere Aktionen, wie so Sascha, der dann, wo das Publikum auf die Bühne kommen darf und spielt dann eine Prokofiev-Sonate oder Goran, ein unfassbar witziges Stück von John Zorn, was so voller so kleiner Zitate ist. Wie heißt das? Irgendwas Roadrunner oder sowas? Oder Sam, der Kagel in der Mitte des Publikums spielt. Und das Ganze geht halt eben damit los, dass die MusikerInnen das Publikum empfangen und den Jingle beibringen, der dann gemeinsam gesungen wird und auch überhaupt diesen Abend erklärt. Und dann geht man so von Element zu Element und es gibt Piktogramme, die hinter das Orchester projiziert werden, die so verschiedene Mitmachaktionen zeigen. Also man kann so Gebärdenapplaus geben, wenn einem eine Stelle besonders gut gefällt. Es gibt ein Piktogramm, wo man tanzen soll, was auch in allen Konzerten sogar richtig gut funktioniert hat. Handylichter an, also alle möglichen Mitmachaktionen. Und allein schon, dass man am Anfang das Publikum empfängt, ich finde, das macht schon so viel aus, weil es ist irgendwie, es ist ja so, wie wenn man in ein gutes Restaurant geht, ist ja so diese ersten 2 Minuten so, wie gehen die Menschen auf einen zu und so, ach hallo, schön, dass Sie da sind, hier ist Ihr Tisch und sowas. Also wie das passiert, das setzt uns schon irgendwie den Ton. Und im Konzert geht man eigentlich sonst so anonym rein und ich finde, das ist so ein schönes Element, dass man da, weiß ich nicht, mir macht das persönlich auch einfach Spaß,
ich finde oft lustig, die Gesichter des Einlasspersonals zu beobachten, während wir da draußen rumwuseln, irgendwelche Grüppchen bilden, mit denen zusammen singen und so. Und ich sehe da immer nur so total
verstört, oder?
Leicht verstörte und ungläubige Gesichter. Was passiert jetzt hier in diesem Konzerthaus?
Ja. Ja, aber das ist, also was du eben gesagt hast mit dem anstrengend, man schlüpft in so viele Rollen an diesem Tag, ne? Also man ist irgendwie Begrüßungsperson, also nicht Personal, ne, aber irgendwie so dieses Kommunizieren auf ganz verschiedene Arten, dann natürlich trotzdem irgendwie super anspruchsvolle Musik spielen und sich aber dann auch im Raum bewegen. Also keine Ahnung, irgendwie, es verlangt viel von einem ab. Also so nach so einem Abend ist man tatsächlich beansprucht.
Und dann ist man natürlich bei so einer Tour zusätzlich auch viel unterwegs. Wir sind ja dann an den freien Tagen, wo wir nicht Kult gespielt haben, gab es ja auch kleine Grüppchen, die an ganz verschiedene Orte gefahren sind noch. Genau, ich war zum Beispiel mit einem Quartett in Kronberg noch, im Kronberg Festival, und also nur als schöne kleine Anekdote, also mit Jannik zusammen, zum Beispiel auf der Zugfahrt zurück von Kronberg nach Hamburg. Also auch schöne so Begegnungen, die man manchmal hat, so in Zügen, ne? Wenn man viel in Zügen sitzt, haben wir einen Besitzer einer Bar kennengelernt aus Frankfurt, bei der wir tatsächlich genau vor einem Jahr mehr oder weniger gewesen sind, und er konnte sich sogar noch an uns erinnern. Das fand ich richtig beeindruckend.
Ja, vielleicht, also ich habe da ein Glas kaputt gemacht, vielleicht deswegen.
Aber ich glaube, das passiert öfter, daran wird es nicht gelingen.
Ja, das war schön, das weil dieses Cocktailbahn,
die mit den Telefonen.
Wo man übers Telefon Drinks bestellt.
Ja. Ich wusste es nicht mehr, weil Misha wusste es sofort, und als der Besitzer gesagt hat, so dass er, also wir haben gefragt, so, was machst du denn, weil wir waren eigentlich am Wizard spielen und wir hatten die Regeln nicht mehr so ganz, und er hat uns dann geholfen, die Regeln wieder zusammenzubekommen, und dann am Schluss haben wir dann mit ihm zusammen auch, hat er dann auch mitgespielt, aber genau, hat dann gesagt, er hat eine Cocktailbar in Frankfurt, und dann hat Misha gefragt, das ist war mit den Telefonen? Oder?
Es war ein Lucky Guess irgendwie, aber ich hatte es auch, also.
Aber erzähl mal, was ist denn mit diesen Telefonen, was hat es mit denen auf sich?
Also ich meine, das ist wirklich ein total schönes Setting, was sind so alte Telefone mit so einer Drehscheibe noch, ne? Und die haben tatsächlich funktioniert, und wenn man irgendwie eine bestimmte Nummer eingegeben hat, konnte man sozusagen an der Bar anrufen und seinen Drink bestellen. Das war
was eigentlich auch für eine geile Idee, cool, ehrlich gesagt, weil also sehr viel einfacher, als wenn die ganze Zeit da jemand rumrennt und auf dem Schirm haben muss, welcher Tisch jetzt mal wieder vielleicht bestellen will oder keine Ahnung,
ist eigentlich. Ja, es ist großartig und es macht riesig Spaß und es funktioniert auch einfach, ne? Also er ist dann immer rangegangen.
Mhm. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, das ist so eine Cocktailbar, die ist auch nicht wahnsinnig groß, die ist auch nicht für sehr viele Menschen ausgelegt. Und wir kamen natürlich nach einem Konzert mit einer Horde von irgendwie über 20 Personen. Vielleicht hatte sich auch deshalb
an uns erinnert. Wir haben gut Umsatz gemacht.
Wir haben gut Umsatz gemacht, und wir haben aber auch dieses Telefon echt häufig frequentiert. Ich kann mir vorstellen, das hat bestimmt auch ganz schön genervt.
Ey, also ich hab mindestens einen Drink mehr bestellt, als ich sonst gemacht hätte, nur weil ich Lust hatte, nochmal das Telefon zu nehmen.
Könnte ich mich erinnern, es gab auch so ganz tolle, so alte Spiele, ja, sowas wie.
Stimmt,
so
die hatten so
Flipper, so einen alten Holz.
Aber so kein Tischflipper, also einen analogen Flipper.
Ja.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, irgendwie faszinierend, dass man solche Menschen dann im Zug wieder trifft.
Ja.
Ja, und das ist ja irgendwie auch das Schöne am Musikerleben, weil man ist irgendwie unterwegs, und so wie wir es machen, wir versuchen uns ja immer Zeit zu lassen und nicht von, wenn es geht, nicht zu sehr von Termin zu hetzen, dass man halt wirklich die Möglichkeit hat, dort also Verbindung aufzubauen, jetzt zum Beispiel zu den Leuten im Konzerthaus, aber halt auch zu so einem Barkeeper oder was auch immer. Das finde ich irgendwie echt sehr, sehr schön.
Bei dieser Tour war das jetzt schon eher so Städtehopping, aber.
Und vielleicht zum Thema Verbindung. Ich meine, wir haben auch Verbindungen auf der Insel, auf Norderney gestärkt.
Oha, ja, also wir waren nämlich fast einen Monat, 3 Wochen waren wir jetzt auf Norderney wieder.
Es war eigentlich ein kleines Jubiläum, das haben wir irgendwie gar nicht so gesehen, ne? Das war das 5. Jahr.
Fünf Jahre ist zu kurz zum Feiern. Also
ich finde, das hätte man feiern können.
Nee, finde ich nicht. Also ich wusste es, dass das 5. Jahr ist, aber ich dachte, nee, wir sprechen in 5 Jahren nochmal, okay?
Gut. Ja, und es war mega, mega cool dieses Jahr wieder auf Norderney. Und unter anderem auch, weil so ein bisschen in der künstlerischen Zusammensetzung des Festivals ist nämlich Misha auch in das Team mit reingekommen zur Programmplanung, weil es einfach ein Riesending ist und so 3 Wochen Konzerte zu planen und das Ganze irgendwie da eine Stringenz und so, also es ist einfach super herausfordernd und ich finde, das war dieses Jahr einfach mega gelungen und richtig schön. Wir hatten so viele unterschiedliche Ensembles, so die sich aus dem Orchester rausgebildet haben, die dann für längere Zeiten dort waren und zum Beispiel am Anfang so ein Blechbläserquintett, dann auch wieder lange das Holzbläserquintett, dann eine Streicherbesetzung. Also irgendwie es hat sich dieses Jahr so super organisch angefühlt von den Besetzungen, die da waren und dadurch sind auch so tolle Programme entstanden und irgendwie so ein ganz anderer Zusammenhalt im Ensemble entstanden. Das fand ich richtig schön.
Wir könnten jetzt noch stundenlang über Norderney sprechen, aber vielleicht müssen wir nochmal.
Vielleicht deine persönlichen Highlights.
Boah, das ist voll schwierig. Also private Highlights, weil also wir waren einmal sehr gut essen, das fand ich toll.
Aber dazu gibt's auch eine lustige Geschichte, ne?
Ja, stimmt, das müssen wir wirklich erzählen.
Ja, also ich knüpft eigentlich ein bisschen an der Geschichte an des Barkeepers, den wir kennengelernt haben. Ja, also ich meine, Yannick und ich sind zwei kleine Schleckermäuler und ziehen auch immer mehr Kolleginnen von uns und Kollegen in den Bann guten Essens und das klappt dann, ja. Also wir haben uns verwöhnen lassen auf der Insel. Wir waren an einem Abend in einem Sterne-Restaurant und wir waren natürlich total beseelt, haben da irgendwie ein krasses Menü gegessen, waren irgendwie gefühlt die Ersten, die an dem Abend ins Restaurant gekommen sind und die Letzten, die gegangen sind und am Ende kam der Koch zu uns raus und wir waren alle total beseelt, auch von diesem tollen Essen und haben uns irgendwie bedankt.
Und ich war richtig starstruck, so ein Sternekoch kommt an den Tisch.
Und
so.
Dann, Yannick, musst du erzählen, was passiert ist.
Ja, ich glaube Moritz oder sowas hat gesagt, so ja, das war fantastisch. Und dann er, nein, wissen Sie, was fantastisch ist? Und mir ist so, ich hatte so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil er so richtig laut gesagt auch. Und ich so, oh scheiße, haben wir irgendwas falsch gemacht. So, ja, wissen Sie, was fantastisch ist? Sie sind fantastisch. Und dann hat sie halt rausgestellt, dass er schon bei mehreren Konzerten war und das ganz toll fand und hat mir dann, also war dann total quirlig und aufgedreht. Und wir konnten gar nichts mehr sagen, weil eigentlich war ich total, wie gesagt, ich war total starstruck und wollte ihm sagen, so wie beeindruckt ich war und wie toll das war und es hat alles gar keinen Platz mehr gefunden, weil er so gesagt hat, so, ja und da war ich bei dem und dem Konzert und schön, dass sie auf Norderney sind und dann hat er mir irgendwie Bilder gezeigt von einem Konzert, was ich mit Goran gespielt habe vor 3 oder 4 Jahren, also schon richtig, richtig lange her.
Ja, er ist ja auch relativ passionierter Hobbyfotograf, glaube ich, und ja. Ich habe dann auch gesehen, er hatte schon ganz viele Fotos von Konzerten von uns irgendwie auch gepostet auf Instagram. Und
ach, wirklich?
So. Ja, genau.
Oh, das müssen wir auch mal angucken.
Wir drei auch zum Beispiel die Eroica gespielt haben, als Klavierquartett.
Cool.
Genau.
Ja, und er meinte irgendwie, dass er tatsächlich, und das ist ja auch irgendwie mega schön, auch durch uns so ein bisschen das klassische Musik für sich entdeckt hat und so dieses in Konzerte gehen, dass er damit irgendwie immer nicht so viel wie anfangen konnte und wie so durch Zufall jetzt da total hyped ist und es ist irgendwie voll schön, dass das so für ihn, ja, eine Welt aufgemacht hat.
Ja, es ist irgendwie toll, toll auf Norderney funktioniert sowas halt, weil es auch so klein ist und dann trifft man sich zwangsläufig irgendwo wieder.
Aber das fand ich schön, so dieses Jahr wir haben ein Konzert im Badehaus gemacht und weil, wie ich finde, dieses Konzept immer relativ witzig, dass man zieht sich um mit dem Publikum, mit dem Kollegium und dann so schwimmen Leute im Wasser und wir spielen für sie. Voll schönes Konzept und danach gab es ein Säckchen und ich habe mit Leuten geredet und vor allem hatte ich das Gefühl, dass dieses Mal sehr viele Leute aus dem Insel dabei waren bei dem Konzert. Und ja, es wurde mir mehrmals gesagt, so, oh, es macht voll Spaß, dass ihr da seid. Und vor allem, ich hatte keinen richtigen Zugang zu klassischer Musik und jetzt wegen euch höre ich das mehr und bin auch so, wir haben so ein Neugier angezündet bei manchen Leuten. Das finde ich ein von den schönsten Komplimenten, die wir bekommen können.
Richtig oft angesprochen dieses Jahr, dass Leute uns schon in den letzten Jahren gehört haben, auch also von Gästen, die auch meinten, dass sie wirklich genau eigentlich ja für das Festival genau in dem Zeitraum wieder auf die Insel gekommen sind. Und das war irgendwie total schön. Also es wirklich fast nach jedem Konzert gab es mindestens eine Person, die einen darauf angesprochen hat, hatte ich das Gefühl.
Deswegen finde ich, hätte man schon unser erstes Jubiläum ein bisschen feiern können, weil ich finde, wir haben einfach in diesen 5 Jahren schon so krass irgendwie was erreicht, also erreicht klingt so doof, aber so vielleicht auch ein bisschen verändert und das ist einfach ja irgendwie total schön, das so mitzubekommen.
Man muss sagen, dass immer mehr Eltern von Leuten immer zusammenkommen auf der Insel, habe ich das Gefühl. Meine Eltern planen das auch jetzt.
Die machen dann eine Woche Urlaub, während du da spielst? Oder?
Mal gucken, ob sie den Insel erreichen, aber ich habe das Gefühl, jedes Jahr.
Ja, Thomas Eltern sind ja jedes Jahr, die waren dieses Jahr, glaube ich, länger auf der Insel als Thomas.
Bisschen verunfallt, aber ja, ich glaube, sie haben den Schluss nicht mitbekommen. Also nicht wussten nicht, wann es aufhört, das Festival.
Stocksteif und Brüde.
Wir sind gerade umgezogen. Ich blicke auf ganz, ganz viel Technik. Johanna und ich haben gerade unser Mischpult und unsere 4 Mikrofone, weil wir zu faul waren, die auszustecken, im Tandem einmal runtergetragen.
Durch den Regen.
Und sind jetzt nämlich bei AFA im Studio hier in Salderatzen. Hallo Josef, hallo Elena.
Hallo.
Was macht ihr denn hier gerade? Sieht wild aus.
Ja, wir haben auch unser ganzes Zeug aus Berlin hierher geschleppt und sind jetzt einen Monat hier und haben unser ganzes Studio aufgebaut und nehmen uns jetzt einfach einen Monat Zeit, neue Musik zu kreieren. Also es geht hauptsächlich darum, einfach mal wieder Zeit zu haben, zu improvisieren, neue Songs aus sich rauskommen zu lassen und auch Texte zu schreiben. Ja, genau.
Und wir waren auch die letzten Monate jetzt auf Tour, würde ich sagen. Und da staut sich dann immer unglaublich viel an. Und das ist dann immer unser Modus, der Modus des Pop-Up-Studios sozusagen, wo wir dann uns rausziehen aus dieser alltäglichen Ablenkung und total in den Fokus gehen. Und da ist Salderatzen ein total toller Ort für. Und deshalb haben wir uns jetzt hier diesen Raum geschaffen, unser kleines Versteck.
Stauen sich auf Tour Ideen an oder Frust oder was ist das? Also
eher Ideen.
Wirklich?
Ja, also Frust hatten wir jetzt noch nicht so. Wir lieben das eigentlich, so unterwegs zu sein und Konzerte zu spielen die ganze Zeit. Ist jetzt nicht so, also ich rede von mir, ist jetzt nicht so, dass ich dann auf Tour oder generell funktioniere ich nicht so, dass ich mir dann währenddessen irgendwas ausdenke oder was im Kopf habe und genau weiß, wie das klingt und dann nehmen wir es nur noch auf. Aber es ist irgendwie schon so, dass so Ideen oder Gefühle oder irgendeine bestimmte Energie sich irgendwie ansammelt. Und dann nehmen wir uns eben raus aus dem Alltäglichen. Und dann kommt halt der Raum, wo es dann in eine Form sich von alleine ergibt, vielleicht so. Also wie schon erwähnt, arbeiten wir eigentlich immer durch Improvisation. Genau, das heißt, es ist eher eine Energie vielleicht, die sich so ansammelt, die dann irgendwie wieder einen Ausdruck eben in Musik finden will.
Das klingt voll schön, weil es ja auch wie so ein bisschen eigentlich so ein Verarbeitungsprozess ist von Erlebten oder irgendwie auch so diese, so ein bisschen Wunschvorstellung, irgendwie so sich diese Zeit im Leben auch nehmen zu können, Dinge, die man erlebt hat, so richtig.
Ja.
Auch,
ja, wir haben das ja auch immer, dass wir so zwischen den Konzerten, zwischen 2 und 7 Stunden unterwegs sind, wo wir dann auch sehr viel über unsere Umwelt sprechen sozusagen und dann ist halt dieser Transformationsprozess dann irgendwie was in den künstlerischen Ausdruck zu bringen, das kann man natürlich dann einerseits auf der Bühne machen, aber wenn man dann was Neues schaffen will, dann ist man ja irgendwie dann wie limitiert, aber dann haben wir wiederum auf der Bühne auch immer wieder dann am Ende des Konzertes oftmals so einen ganz improvisierten Teil, den wir dann eigentlich wirklich als Jam-Session nochmal so spielen. Und Und da denkt man schon gerne so, oh, jetzt, das würde man doch gern eigentlich nochmal weiter ausarbeiten. Und da ist dann total schön, das ist alles, was wir in unseren Rucksack packen, und mit dem Gepäck kommen wir dann an Orte wie diesen hier an.
Und wie anstrengend ist das trotzdem auch? Also so, seid ihr jetzt nach so einem Monat, den ihr hier seid, ist es dann auch so, oh, jetzt habe ich irgendwie so alles aus mir raus in die Musik gepackt. Ist man, also wie anstrengend ist das auch für euch, so ein Prozess?
Ich glaube, wir ticken da ganz schön unterschiedlich teilweise. Aber ist schon so wie gestern Abend dann, dass man dann noch so stundenlang sich irgendwie in so Klang begeben und teilweise auch Sachen immer wieder hören. Gerade wenn wir dann auch im Aufnahmeprozess sind, dann ist man einfach schon durchgematscht. Also dann ist schon abends irgendwie auch so, okay, jetzt einfach nichts mehr hören. Sozial sein ist auch sehr schwierig. aber es ist trotzdem jetzt nicht so, dass ich denke so, boah, ich kann nicht mehr oder jetzt bin ich ausgesogen. So nicht. Eher so ein, okay, kurze Pause einfach.
Ja, ich fand es lustig, als wir uns gestern hier in der Pause ganz kurz auf dem Hof getroffen haben. So, so die Frage nach, kennt ihr das, wenn einem so schwindelig ist von so Klängen und so? Und ich so, ja, ist doch auch irgendwie, also ich meine, wir machen ja auch Musik, aber es ist dann doch auch ein bisschen eine andere Art, glaube ich, so der Arbeit oder so. Ist irgendwie,
naja, und fand ich spannend. Zu dem Zeitpunkt hattet ihr 3 Stunden durchgeballert und durchaufgenommen und Musik gehört und alles Mögliche. Ja.
Genau.
Danach ging es dann nochmal 4 Stunden.
Oh wow.
Kurz gegessen und dann, aber gestern war zum Beispiel ein total guter Run irgendwie. Gestern waren wir gut fokussiert. Also ich finde, es hat viel mit Zeit, sich Zeit nehmen und auch einen Fokus finden zu tun. Und dann macht es auch Spaß. Und dann ist auch das Anstrengende macht dann Spaß. Also ich finde, wenn es so unfokussiert wird oder generell dieses Thema Zeit, finde ich immer ganz wichtig, so zum Musik machen und kreativ sein generell. Und wenn da so was Unfokussiertes ist oder nicht genug Zeit, dann finde ich es auch noch anstrengender, ja.
Mhm. So wie das Essen einer Artischocke. Also jedes Blatt macht schon Spaß und am Ende freut man sich aber auf dieses Artischockenherz und das ist irgendwie nochmal ganz anders, als man sich das erwartet hatte.
Was für ein schönes Bild. Mhm. Ich liebe Artischocken. Also ich finde auch das und das Essen von der Artischocke, das ist eigentlich das, also vor allem diese, also ich finde so richtig lecker ist ja eigentlich nur die Mitte. Und, ah ja. und diese Blätter abzusaugen, ist auch irgendwie cool, aber es macht halt viel mehr, also es ist halt eher dass man das macht, das ist das, was Spaß macht.
Ja.
Und ja,
ich glaub, genau
der Hauptgang.
Ja. Genauso ist da unser Kreativprozess, dass wir wirklich diese äußeren Blätter haben, die uns schon sehr, sehr viel Spaß machen. Und dann denkt man, man ist schon echt weit gekommen und dann kommt aber irgendwann so eine weirde, fällige Schicht und man ist komplett desorientiert. Und die muss man dann erstmal wieder beiseite schaben, bis man dann eigentlich zu dem wirklichen Herz kommt, ja.
Eure Musik ist ja eine Kombination aus, ich weiß nicht mehr genau, ihr habt irgendwie gesagt, so analog und digital, irgendwie sowas oder also zumindest ist es Gesang von dir, Elena, und Elektronik von dir, Josef. Wie sieht denn das aus, wenn ihr so einen Song macht?
Also erstmal alles analog, was wir machen, aber elektronisch. Also das, ich glaube, das ist für manche schon manchmal so schwer zu verstehen, warum elektronisch dann analog ist, ne?
Ja, aber man könnte es halt so sagen, dass das, was elektronisch ist, es wird bei uns nicht digital verrechnet sozusagen. Also es wird nie in Nullen und Einsen übertragen, sondern unsere Signalkette bleibt analog. Natürlich in dem Moment, wo es dann auf dem Computer aufgenommen wird, geschieht eine Digitalisierung, wie bei jedem heutzutage, wenn man jetzt keine Bandmaschine sich hier hinstellt, was bei uns jetzt nicht der Fall ist.
Noch nicht, nee.
Genau, das sparen wir uns noch. Aber sonst, das ist uns jetzt nicht mega wichtig. Das hat sich so ergeben aus einer Soundästhetik und aus einer Arbeitsästhetik heraus, dass wir so diesen analogen Workflow haben. Aber das jetzt so ein bisschen rumgenördet darauf, worauf deine Frage wahrscheinlich eigentlich abgezielt hat, ist eher, wie wir dann arbeiten wahrscheinlich, oder?
Na, ich weiß nicht, ich finde, als wenn man klassische Musik macht, hat man sein Instrument, ich spiele Bratsche und dann habe ich meinen Bogen und setze den auf die Seite und da kommt ein Ton raus und dann mache ich meine Finger aufs Griffbrett und da kommt ein anderer Ton raus und ich gucke jetzt hier die ganze Zeit auf dieses Equipment und da ist so eine Holzschatulle, die man öffnen kann, wo oben ganz viele Regler sind, dann links ist da so ein offenes Board, Dann daneben ist ein Holzkasten, der aus drei Teilen besteht mit auch extrem vielen Reglern. Unten blinkt was, sieht alles sehr alt und wild aus. Dazwischen ganz, ganz viele Kabel. Links dann ein Mischpult, was relativ konventionell aussieht. Würde ich sagen, okay, so stelle ich mir so ein Tonmischpult vor. Aber dieses Mischpult steht dann wieder auf einem Metallkasten mit 20 Drehreglern, 40 Knöpfen. Links davon ein Keyboard, aber kein normales Keyboard, weil dieses Keyboard hat eben auch nochmal 20 Regler, 30 Knöpfe. Also,
also es ist alles bestückt mit sehr vielen Reglern. Wofür sind die da?
Wie macht man daraus diese Musik, die übrigens ganz toll ist? Also ihr müsst ihr unbedingt auch mal reinhören, wenn ihr das hört. Aber wie zum Teufel funktioniert das?
Ja, das sind eben natürlich für uns sind das ja auch die Instrumente, die wir gelernt haben zu beherrschen. Und das ist dann vielleicht auch ganz ähnlich, dass man oder dass du halt deinen Bogen auf sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen auf die Seiten setzen kannst. Und diese ganzen Parameter, die es da gibt und die ganzen kreativen Entscheidungen, die dazu führen, dass du dein Instrument dann so spielst, wie du es spielst, die hast du hier vielleicht durch andere Instrumente abgebildet, die sich eher durch Drehregler, Knöpfe und Kabelverbindungen bedienen lassen. Und das blasphemisch genannte Keyboard, der Synthesizer.
schon das zweite Fettnäpfchen.
Nee, ist voll okay. Bei Keyboard denke ich irgendwie mal an Alleinunterhalter und Kreuzfahrt oder so. Aber
ja, das stimmt.
Nee, genau, also dieser Synthesizer, der hat da natürlich auch sehr viele Regler, die der Klangformung dienen, weil er erstmal sozusagen theoretisch eine Basisschwingung herausgibt, einen Basiston, den ich dann auf jede erdenkliche Art und Weise im Sinne meiner eigenen Kreativität bedienen kann. Aber wie ich dann den bediene oder woran ich dann drehen und drücken muss, das ist dann genau der Punkt, wo es dann zu einem beherrschbaren Instrument werden darf.
Man muss das natürlich auch noch dazu sagen, also ich in unserem Rücken stehen noch drei Gitarren und ein Gong und also es sind schon auch ein paar Instrumente für den Laienblick im Raum.
Also ich bin eher so der Laieninstrumentspieler. Ich spiele die E-Gitarren mit auch vielen Effektgeräten und Loopstation halt, wo ich dann viel layern kann. Genau, mehrere Gitarrenspuren und arbeite auch viel mit so Voice-Overlayer. Also so zum Beispiel fünf verschiedene Stimmen übereinander live legen kann und sowas. Genau.
Wie würdet ihr denn, habt ihr Lust ein bisschen über eure Musik zu sprechen? Also was sind so eure, ja, wie ist die Musik so für euch oder wie seid ihr dorthin gekommen, so diese Art von Musik zu machen und was macht die aus?
Also bei uns, wir haben uns schon durch Improvisation eigentlich getroffen. Wir haben uns auf einer Jam-Session kennengelernt, in einem Wohnzimmer von Freunden. Und da haben wir regelmäßig gejammt und generell, genau, war ich eh viel auf Jam-Sessions und da eben auch. Und da haben wir uns getroffen und haben uns irgendwie in so einer wilden Jam, wo getrommelt und Gitarre gespielt wurde und gesungen, getroffen. Und auf einmal kam Josef mit so auch für mich total unbekannten Knopfregler-Zeug und ich war total interessiert und da habe ihn dann gefragt, so, was ist denn das abgefahren? Das sind eine ganz andere Klänge und darüber haben wir uns irgendwie schon ja direkt gefunden und uns dann getroffen und haben improvisiert und dann kam irgendwie auch direkt so diese Art von Musik, die wir machen, raus. Also wir haben nie darüber gesprochen, sondern es war bei uns immer ein Zusammenkommen. Und jemand legt los, jemand anderes kommt rein und dann entwickelt sich irgendwie so eine Skulptur. Mhm. Und
so ein schicksalhaftes, intuitives, ja, Finden fast schon.
Wir sind sehr intuitiv und bei uns funktioniert viel über einfach machen und fühlen und lauschen und wohin bringt mich jetzt diese Klangwelt? Okay, und dann geht's weiter. Also so entsteht eigentlich unsere Musik und wir denken darüber ziemlich wenig nach, würde ich sagen. Ja. Also jetzt auch nicht, dass wir uns überlegen, die und die Musik wollen wir machen oder so. Ja. ist dann eher, ah, woran erinnert es uns selber vielleicht gerade, was gerade rausgekommen ist? Ah, so in diese Art von Genre könnte man es vielleicht stecken, so, damit man darüber kommunizieren kann, aber...
Mhm. Aber das machen meistens auch andere und ja. Das, was wir an Genrezuweisungen haben, geschieht eigentlich wirklich immer nur so auf Rückfrage, dass wir dazu genötigt werden, sozusagen dann zu überlegen, so, boah, ja, wo packe ich das jetzt rein?
Ja, mir fällt super schwer selber.
Ja, total, total. Und wir machen das jetzt ja schon echt eine Weile und wir sind immer ein bisschen aufgeschmissen, wenn jemand sagt, so, ja, was macht ihr denn eigentlich für Musik? Und dann kommt immer so ein kurzes Schweigen, wo wir dann immer so rumdrucksen. Und dann
so 8 verschiedene Begriffe.
Genau, und dann immer so, ja, analog, electronics, psychedelic, electronica,
crowdwave. Psychedelic, ja. Stuff. Singer-Songwriter, aber anders.
Ja, und am Ende hat das Gegenüber es überhaupt nicht verstanden. Ne?
Nee, sowieso nicht, genau.
Das ist so ein bisschen wie bei uns, wenn wir unsere Formate erklären müssen, dann manchmal hat man ja keine Zeit und dann ist es halt alles so kompliziert und dann versucht man das in 2 Sätzen zusammenzufassen und man ist dem Kern eigentlich nicht nahe gekommen. Ja. Ich glaube, es ist immer so, wenn man komplizierte Sachen macht, die irgendwie Fusion haben auch, also verschiedene Welten verbinden.
Ja, umso präziser man das Genre dann angibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenüber das nicht kennt. Da hat man auch nichts gewonnen und umso allgemein man es macht, umso weiter schießt man dran vorbei. Also, ja.
Ja, bei uns, also ich finde, bei den Formaten geht es sogar noch, aber wenn man das Orchester immer versucht zu beschreiben, weil die Formate halt ja so unterschiedlich sind und dann ist es auch so gefühlt so viele verschiedene Genres in den Formaten, die so abgedeckt werden. Also jetzt nicht Musikgenres, sondern irgendwie so Formatgenres. Keine Ahnung, aber dann wird es irgendwie kompliziert.
Ja, oder wenn wir unser Disco-Format in auch einen musikalischen Genre packen, gießen müssen, da sind wir auch sehr am Struggeln. Das geht einfach nicht. Ja. Aber diese Schubladen, ich glaube, die braucht man auch gar nicht mehr.
Ja, jetzt kommt gleich direkt in mir so diese Radiofurcht hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich so ein Interview im Radio anhört und dann redet jemand so ganz lange über die Musik und übers Genre und man hört sich das so an und denkt so, boah, keine Ahnung, ja, das klingt ja irgendwie mega krass und interessant und so. Und dann kommt man irgendwann endlich dahin, sich davon mal was anzuhören und ist dann so, ach so, ah ja.
Ach so, ah ja, Pop, okay.
Ja, genau. Ach so, Techno, sagt doch gleich.
Ja, aber eure Musik klingt ja wirklich sehr, sehr besonders. Weil es gibt ja Leute, die machen Elektronik mit Stimme und mit Instrumenten, aber es ist trotzdem sehr fein. Ich glaube, ich habe euch das erste Mal, wir kennen uns ja übers Detect Festival, wo du auch mit drin hängst, Josef. Und ja, ich glaube, da habe ich euch das erste Mal gehört. Das war richtig.
Du machst die Kuration.
Richtig,
oder?
Genau. Mhm. Und du hast uns gesehen in Berlin wahrscheinlich dann schon.
Ja, oder wart ihr einmal hier auch? Also ich glaube, wir sind erst in Berlin, kann sein, oder in nochmal das Jahr davor war in
Trollenhagen auf dem Flugplatz.
Ja, genau, ja, das. Ja. Ja.
Okay.
Mhm. Aber gute Zeit, das war verrückt.
Das war sehr windig und sehr, sehr hungrig und sehr schön.
Ja, stimmt.
Da habt ihr das Notfallkonzert auch gespielt.
Da haben wir alles, ja, und Disco haben wir da, glaube ich, auch gemacht.
Ja, genau. Das war eine Wahnsinnsparty, als ihr da Disco gespielt habt. Richtig gut. Ja.
Ich war auf jeden Fall auch direkt großer Fan von euch.
Gut. Ja. Ich habe nicht mitgespielt bei Disco, was richtig gut war. Das heißt, ich konnte feiern.
Ja, das ist das Beste, bei Disco von draußen zuzuhören. Ich glaube, es ist nicht cooler, als es zu spielen, das glaube ich nicht. Aber ja, macht auf jeden Fall Bock.
Aber ich glaube, das war so eine Initialzündung tatsächlich zu dieser Verbindung zwischen dem Orchester im Treppenhaus und jetzt auch uns und dem Detect, dass ihr dort halt so viele Herzen in diesem Wind, im Sturm erobert habt, haha. Und aber das hat, glaube ich, ganz viel geholfen, da so eine Verbindung aufzumachen zwischen den Akteuren
und auch da sind wir ja wieder bei diesem Genre aufbrechen, ne? Also beim Detect generell und irgendwie klassische Musik, du warst dann lieber feiern, raven, dann konntest du dir irgendwelche Konzerte anhören oder dich eben von Violinen umgeben, irgendwie ein Konzert für dich spielen lassen oder wir haben dann gespielt. Also das ist ja auch das Spannende beim Detect wieder, dass es eben nicht so leicht in eine Schublade zu stecken gilt.
Und es ist immer der Experimentiersandkasten, wo man so den Mut haben muss, Fehler zu begehen und ich freue mich dann mal total, dass wenn man etwas dann in diese Sandkiste schmeißt und dann funktioniert es aber total gut und man denkt dann so, wow, okay, das ist so richtig die Taktik geworden und dann kann man das halt weiterverfolgen und wird dann meistens immer noch mehr belohnt. Ja.
Ja, ich habe ja auf dem D-Tag da in Trollenhagen, nee, Trollenhagen?
Trollenhagen ist der Flugplatz, genau. Ja, okay. Ja. Aber jetzt ist es in Berlin.
Ja, jetzt ist in Berlin.
Jetzt ist es ein Solarpark in Trollenhagen, fahrt da nicht mehr hin.
Okay. ich fand, was ich dort halt so besonders beeindruckend fand oder was ich halt so ultra, ultra witzig fand, weil also beim D-Tag geht es ja um die Verbindung zwischen elektronischer Musik und Klassik,
ja.
So ganz kurz gesagt. Und man hat dann halt eben beide... Also das typische Publikum aus beiden Genres da. Du hast da halt eben diese jungen, hippen Raver, die dann aber auch total diese Klassikkonzerte abfeiern.
Ja.
Wirklich absolut beeindruckend, als wir das erste Mal da gespielt haben, da haben da irgendwie wir haben da Brahms Klarinettenquintett gespielt. Und nach jedem Satz wurde applaudiert, das habe ich in meinem Leben so noch nicht erlebt. Das war wirklich, wirklich, wirklich einschneidend für uns alle auf der Bühne. War wirklich, wirklich auch einfach eine tolle Stimmung und auch ein wildes Publikum. So, wir haben da gespielt und in der dritten Reihe haben da so drei Leute, die so eine Dreierbeziehung haben, miteinander rumgemacht und die haben fast, also es war eigentlich schon nicht mehr jugendfrei, was da passiert ist. Aber das passt irgendwie auch zum Brahms. also man hat auf der einen Seite dieses Publikum und auf der anderen Seite hat man dieses typische Klassikpublikum. Also wirklich Menschen, die teilweise auch älter sind, die da mit dem Klappstuhl hinkommen und dann aber auch dem Techno-DJ oder euch zuhören und das dann halt auch total feiern. Also das finde ich so, so crazy am D-Tag, dass das funktioniert. Also dieses Generationending ist auch wirklich, wirklich faszinierend.
Ja, und genau diese Erfahrung, diese Initialzündung dazu, die hatten wir beide bei einem Festival, was wir mit veranstaltet hatten vor zig Jahren jetzt.
Vor 7 Jahren war das.
Vor 7 Jahren. Und das war halt das haben wir illegal veranstaltet, getarnt als Filmdreh. Ich glaube, inzwischen kann man sagen, ich glaube, das Ordnungsamt ist jetzt verjährt oder so. Aber da hatten wir dann eben auch die Idee, waren auch so ein bisschen gelangweilt von diesen Open-Air-Raves, die wir davor immer gemacht hatten. Und da hatten wir dann auch das erste Mal, das war halt noch vor D-Tag-Zeiten, aber darüber bin ich dann auch so letztendlich zum D-Tag gekommen, weil wir da eben angefangen haben, Orchester einzuladen. Wir haben zweimal dieses Festival gemacht, beim zweiten Mal war das Stegreif-Orchester.
Den Filmdreh meinst du?
Den Filmdreh, genau. Zweimal haben wir diesen Film gedreht, das musste nachgedreht werden. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, da gab es halt die Situation, dass wir am Ende alle Bühnen ausgehen lassen haben und dann in so einem alten, das war eine alten Lungenheilanstalt, so unglaublich toller Kaiserbau, so, also wahnsinnig schön und so aus Jahrhundertwendezeit. Und dort waren dann, war eben das Orchester in diesem zerfallenen Konzertsaal und das Publikum saß davor auf dem Boden, einer in so einem rosa Hasenkostüm, alle emotional sehr aufgekratzt nach 3 Tagen Festival. Und in diese Stimmung kam dann halt das so ein volles Symphonieorchester und das. Also die Leute waren so geladen, die konnten kaum warten, bis der erste Satz zu Ende war und sind in so einem frenetischen Beifall ausgebrochen, dass das Orchester davon wiederum so überwältigt war, dass denen halt allen die Tränen geflossen sind und dem Publikum auch, was dann, und bei den, mit den Blasinstrumenten wurde es dann fast schon schwierig, dass sie weiterspielen konnten. Und das war aber so eine emotionale Schlüsselerfahrung, dass, also jeder, der dabei war, hat gemerkt so, okay, das kann es noch nicht gewesen sein. Das ist der Wahnsinn, was hier gerade passiert und was man hier miteinander verbinden kann. Weil auch der Dirigent hat halt mit Tränen überlaufenen Gesichtern versucht, weiter zu dirigieren.
In seinem Wrack, genau, so total schick angezogen, älterer Typ. Und hat dann einfach stand da und war so gerührt, dass er geweint hat.
Das
und
war wirklich auch so klassisch.
Das war so abgefahren.
Also es muss man auch, also auch verrückt, dass man halt im Frack dann zum Techno-Festival Konzert geht. Ne?
Die wussten auch noch gar nicht, worauf die sich einlassen.
Ja, okay,
das war halt super geil und diese Erfahrung für die auch mal sich feiern zu lassen, wie so eine Rockband gefeiert wird und mal diesen Pop-Applaus zu bekommen, sage ich mal. So dieses zeitgenössische, sich wirklich so vom Publikum hochheben zu lassen und nicht höflich beklatscht zu werden, wenn das grüne Licht leuchtet.
Ja, weil es jetzt so weit ist, genau.
Genau.
Ja.
Und ich muss schon sagen, dass das für mich total den Zugang zur klassischen Musik verändert hat. Und auch die ganze D-Tag-Idee, weil ich klassische Musik schon immer toll fand, aber tatsächlich diesen elitären Touch, den es dann ja doch oft hat, der hat für mich so viel verändert als Zuhörerin. Also ich kannte es halt nur elitär, ne? Ich sag nicht, dass es nur gibt, aber als Laie so hörst du es entweder so im Radio oder du siehst dann halt so dieses sehr klassisch, sage ich mal, aufgestellte oder man muss sich schick anziehen, wenn man da hingeht und dann muss man in einem Stuhl sitzen und darf sich eigentlich auch nicht bewegen, so das Gefühl. Und das hat es so für mich geöffnet, jetzt darf ich wirklich einfach der Musik lauschen und muss keiner Etikette folgen. Und das verbindet sich für mich beim Detect eh so schön, dass Etikette so viel aufgelöst wird und es wirklich darum geht, was ich gerade höre, und ich darf dazu tanzen, ich darf mich auf den Boden legen, ich darf aber auch einfach sitzen. Ich kann angezogen sein, ich kann nicht angezogen sein. Das ist eigentlich egal. Es geht eigentlich gerade nur um den Klang. Und das finde ich so befreiend, generell für Musik und ja, auch gerade für Klassik. Also für mich war das total wichtig. Seitdem kann ich das wirklich auch mit anderen Ohren hören und feiere es total. So.
Ja, weil es liegt, ja, so, das ist ja auch immer so ein bisschen unsere Message oder so. Es liegt ja nicht an der Musik, sondern es macht halt emotional was mit einem, wie die Situation drumherum ist, also wie man sich auch einfach fühlt, wenn man die Musik hört, kann ich mich überhaupt drauf einlassen und bin ich irgendwie, ja, also in was für einem Rahmen wird sie einfach gespielt, und das finde ich, ja, dass man diese Kraft der Musik irgendwie so befreien, wie du auch gesagt hast, kann, das finde ich halt irgendwie so wichtig und so schön.
Ich erlebe halt beide Szenen, finde deswegen, weil ich die ganze Zeit, auch die letzten Tage drüber nachgedacht habe, wieso passt das zusammen, weil es dürfte eigentlich nicht zusammenpassen. Ich habe das Gefühl, so beide Szenen haben einfach so ein sehr musikaffines und wertschätzendes Publikum. Also das habe ich zumindest so aus der Elektroszene dann auf dem Detect Festival, und dann als wir hier, gab es ja in Salderratzen, gab es ja auch mal einen Ableger vom Detect, und einfach das Publikum so kennengelernt, dass man einfach, also das sind einfach alles Menschen, die Musik lieben. Mhm. Und das ist beim Klassikpublikum ja auch so. Wie viele Leute gibt es, die da seit 30, 40 Jahren so ein Abo haben für das städtische Sinfonieorchester und da einmal oder alle zwei Wochen da seit eben so langer Zeit da immer hingehen. Mhm. Und das ist schon echt, also das, da muss man schon irgendwie musikverrückt sein.
Ja.
Vielleicht verbindet das die beiden Welten.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Also ich finde es auch immer wieder sehr schön zu sehen, welch offene Ohren und Köpfe sich beim Detect dann tummeln im Publikum. Und das gilt eben ganz, ganz klar für die klassische Musik als auch eben für die experimentelle, für die elektronische Musik, wo dann genau die mit der Klassik-Jahresdauerkarte sich dann mit diesem offenen Mindset sich aber auch eben die elektronischen Konzerte anhören. Und das ja total spannend und anders einsortieren. Und da kommen total tolle Gespräche bei raus. Und genauso aber eben auch der Techno-Nerd, der dann halt jedes Wochenende 4 Tage unterwegs ist und dann sich aber natürlich aber auch sehr, sehr gut in diesem Genre auskennt. Und gleichzeitig macht man ja immer was falsch, wenn man jetzt in Schwarz-Weiß denkt. Da gibt es ja noch 1000 Graustufen dazwischen. Und das ist eben das Spannende beim Detect, ja.
Ihr beiden, wir haben ja jede Folge haben wir eine Playlist, die weiter gefüttert werden soll. Unsere Musikstücke der Woche, habt ihr denn Ideen? Welche Musik, vielleicht auch was von euch oder was anderes, aber welche Musik unsere ZuhörerInnen unbedingt kennenlernen sollten?
Boah, ich brauche mal sehr lange für sowas.
Mhm.
Ich bin gerade in meinem Kopf total bei den neuen Sachen, aber die gibt's ja noch nicht.
Genau. Ich habe gerade überlegt, genau, vielleicht nimmt man sowas erst von uns, The Trap vom letzten Album, was ein sehr schöner Song ist irgendwie. Ja, so einer, der könnte auch mal im Radio laufen.
Jetzt läuft er, er läuft nicht im Podcast, aber er ist platziert.
Genau, es platziert. Und ich dachte vielleicht, um noch was sowas Schroffes dagegen zu stellen, ob man Rational Ecstasy.
Oh, ja.
Also das ist so ein Song, der ist so ein bisschen aus unserer Perspektive so ein bisschen unterschätzt. Und
der ist nicht so gut hörbar, glaube ich, für einige. Also es ist nicht dieses so, höre ich mal im Hintergrund.
Ja, das ist ja
intensiv.
Aber
wir mögen den sehr gerne.
Ja.
Wir mögen den Text total gerne, und der hat wirklich so dieses Rougher, sehr auch noch elektronischere als The Trap, ist dann vielleicht wieder mehr, weiß ich nicht, verständlicher vielleicht.
Ja, so zugänglicher in diesem Bandigen, so The Trap, und Rational Ecstasy ist halt so, der klingt halt wirklich richtig doll nach elektronischem Signal.
Spielt ihr den auch live? Oder ist das so ein Song, der sagt so, ah, oh, nee.
Den
oder
spielen
nur,
wir tatsächlich so als einziges nicht live.
Nur so, naja, so semi, ne?
Aber, also
als Gedicht.
Den, genau, das, ja. Der Text Den spreche ich manchmal wie als Gedicht und dazu spielen wir dann Gong. Dann hat man im Hintergrund so einen großen Klang von, also Klangkulisse von dem Gong, der dann aber auch wiederum durch so eine Distortion läuft und so angekratzt wird. Also schon dann auch richtig nasty.
Ja. Dazu kommt dann dieser dystopische, cyberpunkige Text, den Elena ganz hervorragend sprechen kann. Ja.
Genau, und aber so wie man ihn hören kann, spielen wir ihn tatsächlich nicht. Es ist einer der wenigen Songs, die wir nicht so live performen. Ja.
Aber irgendwann auf so einer großen Jubiläumstour.
Wenn wir dann 50 sind.
Und da sind dann nur die Hardcore-Fans da, die das dann auch wirklich wertschätzen können.
Ja, ja,
für die der Song dann nicht zu hart ist oder die den eh schon kennen.
Dann wird der so abgefeiert.
Erstes Mal.
Ist schon, ihr habt Bock.
Ja. Ja.
Ihr dürft auch noch, ihr habt auch noch Platz für zwei Tracks, die vielleicht was ganz anderes sind.
Ja, ich habe überlegt, ich würde vielleicht dann Dinge oder vielleicht Songs, die uns
so inspirieren.
Die uns so inspirieren. Mhm. Ich musste gerade an Lucrezia Dolt denken und Esotro.
Mhm.
Ein Song, der uns sehr lange schon begleitet. Und Lucrezia hat jetzt lange in Berlin gewohnt, ist jetzt in die USA gezogen, vor kurzem, glaube ich. Und
macht ganz tolle Musik, auch elektronisch, aber auch mit Bass und E-Gitarre, Gesang, aber auch sehr elektronisch nerdy.
Ja, auch eine elektronische Grenzgängerin. Mhm. Also sie kann ebenso die weirde, abstrakte Galeriemusik bespielen, als dann eben auch die große Konzerterfahrung. Und ihr letztes Album, das kam, glaube ich, vor 2 Jahren oder letztes Jahr raus, En Tiempo, super, super schönes Album.
Artists auf jeden Fall. Und dann würde ich als Gegensatz, weil ich finde, das trifft immer ganz gut, was wir auch machen, PJ Harvey reinbringen mit To Bring You My Love.
Es war so klar, dass ihr, also dass ich habe weder von den KünstlerInnen noch von den Songs jemals gehört. Also das ist richtig toll.
Ja, ich freue mich schon total drauf, die zu hören.
Wie ist der Song von PJ Harvey?
Ich glaube, der heißt To Bring You My Love. Mit Titeln bin ich schwer, ich könnte ihn jetzt singen. Ist lustig, weil ich finde, dass diese zwei, also wir mögen das ja nicht umsonst so gern, und ich finde, das hört man auch in unserer Musik, diese beiden Kombinationen. Und vielleicht dann noch als was Drittes, total anderes, könnten wir jetzt noch irgendwas von, also Clouds oder so, ja, irgendwas richtig Technomäßiges reinnehmen.
Diese Playlist ist ja sowieso extrem wild, ne? Da ist relativ viel Klassik drin, aber gar nicht so viel, wie man denken würde bei so einem Klassik-Podcast. Thorsten Sträter hat ganz viel Filmmusik reingebracht in der letzten Folge. Mhm. Dann ist da Pop drin. Also es wird immer wilder. Also vor allem, traut euch. Ja,
das ist gut.
Ich hab grad, also das könnte man überlegen.
Can.
So ein Can-Song. Also so
Can ist so eine alte Krautrock. Band aus Düsseldorf. Aus den 70ern, so?
Ja, also viele kennen auch den Schlagzeuger Jaki Liebezeit, der ist so eine Ikone. Also Can an sich ist halt schon eine Ikone, auf jeden Fall.
Habe ich entdeckt auf Platte als Kind im Regal von meinem Papa. Oh, und da ist nochmal was ganz Neues aufgegangen in meinem Musikhorizont. Ja, das ist geil.
Und da würde ich den Song nehmen, I'm So Green. Der macht irgendwie immer was bei mir und keine Ahnung, den höre ich 2 Sekunden lang diesen Beat, so, der so Crowdrock-mäßig dann von vorn bis hinten so durchwandert und ist großartig.
Ich weiß schon, was wir auf dem Rückweg auf der Fahrt nach Hannover hören werden. I'm So Green. Machen die Fenster auf und singen mit.
Ja, geil.
Ey, ihr beiden, das war wirklich richtig, richtig interessant. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ja, sehr gerne.
Und euch noch viel Glück. Was habt ihr jetzt noch vor? Ist das Album schon fertig? Oder wie lange seid ihr noch?
Dahinter steht ja diese Wand, an der wir alle unsere Songideen gerade so mit Edding ranschreiben und verwerfen und neue. Und jeder Track, der da dran steht, wo so 3 blaue Striche gerade dran sind. Also wir haben da jetzt, glaube ich, so, was sind das, 13 Ideen notiert. Und die mit den blauen Strichen sind die wir gerade wirklich.
Also so 5.
Oder ja, es sind so 5, die wir jetzt gerade so umreißen und da jetzt die Artischocke weiterschälen. Und wir sind auf einem guten Weg.
Ja, wir haben so gerade so 3 Tracks, die sind fast fertig. Oh, das, da saßen wir gestern dran, es hat richtig Bock gemacht. Und jetzt
wir sind eine Woche hier, also von daher.
Ja,
also ihr habt noch 3 Wochen.
Ja, wir haben noch drei Wochen
vor uns. Ach, krass. Ja. Und ich glaube jetzt gleich, wenn ihr hier rausgegangen seid, dann hören wir uns die neuen Sachen an und gucken, wo es weiter gefeilt wird. Viel Spaß.
Das war Stock, Steif und Prüde, diese Folge mit Afa. Richtig, richtig schön. Folgt den beiden auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Hört die Musik, hört unsere Playlist rein, die ist in den Shownotes verlinkt und bis bald.